Jetzt wird's an. Ja. Gut. Muss den Kopf über mich schütteln, Sabine, nicht? Ja. Habe ich auch Verständnis für. Als ich am Freitagmorgen das Ergebnis von England hörte, da war ich doch überrascht, wie traurig ich war. Von mir selbst überrascht, richtig niedergedrückt. Es hing sicher auch damit zusammen, dass ich eigentlich fest damit gerechnet habe, ach, das wird so gerade so 51, 49 gut gehen. Und sonst habe ich gesagt, wird sich nicht viel ändern. Aber ich war wirklich überrascht, dass ich dachte, das ist doch schade, schlimm. Und was daraus wird, wir wissen es nicht. Und das hängt natürlich auch mit unserem Denken zusammen. Alles, was uns geschieht in diesem Leben, das sind ja eigentlich Dinge, die in dem Moment, wo wir sie hören, ja schon vergangen sind. Ob 30 Sekunden oder 30 Jahre. Sie sind vergangen und man könnte sie abtun. Aber gerade die Dinge, die einen so betreffen, man kriegt einen Herzinfarkt und hat ihn gehabt und dann fragt man aber doch, was hat mir das zu sagen? Das heißt, wir haben auch immer da auch eine Blickrichtung in Bezug auf das Zukünftige. Wir fragen, welche Bedeutung hat das? Das liegt im Menschen drin und das ist auch nicht schlimm, dass wir das tun. Was wird denn daraus? Ob aus dem Brexit oder aus dem Schlaganfall? Spielt keine Rolle. Ganz persönliche Dinge oder sonstige Dinge, dass wir vieles befragen im Hinblick auf die Zukunft. Und wir haben den besonderen Vorteil, den ganz einmaligen Vorteil in dieser Welt, dass wir das Wort Gottes hier zwischen zwei Buchdeckeln haben und können das Wort Gottes befragen zu diesen Fragen und Antworten geben. So sieht das auch Paulus. Und deswegen wollen wir an den Anfang stellen ein Wort aus Römer 15. Kennen wir alle, sei sicherheitshalber nochmal vorgelesen. Vielleicht überlesen wir auch manchmal so ein bisschen drüber weg und sagen, naja, kennen wir, lesen wir ganz schnell. Römer 15, Vers 4, da heißt es, denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Nehmen wir die Einzelteile mal. Alles zunächst einmal, was früher geschrieben ist. Das bezieht sich natürlich auf das am Wort Gottes, was die Geschwister damals hatten. In der Hand haben. Das war ja praktisch das Alte Testament. Was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Satz. Wenn wir das Alte Testament lesen, sollen wir daraus was lernen. Zu unserer Belehrung geschrieben. Das ist also durchaus eine sogenannte intellektuelle Sache. Wir sollen das verstehen. Ob das jetzt Gideon am nächsten Mittwoch ist, da kann man eine Menge dran verstehen. Zum Beispiel, dass Gott nicht der Gott der großen Zahl ist, ne? Sondern da wird das Heer ja immer so kleiner gemacht. Zum Beispiel. Zu unserer Belehrung. Aber da hört der Satz nicht auf, er geht weiter. In der alten Form heißt es auf das, darüber liest man weg und dann steht hier mit Recht, damit wir durch das Ausharren und die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Also, durch das Ausharren der Schriften. Schwer zu verstehen, kann man mal drüber nachdenken. Durch das Ausharren der Schriften. die Ermunterung, ausharren und durch die Ermunterung der Schriften, die Hoffnung haben. Also diese Belehrung aus der Bibel hat einen Zweck zu erfüllen bei uns. Wir sollen das Ausharren lernen, das Warten. Wir sollen geistliches Konditionstraining machen. Ja? Wir sollen nicht als Christen sozusagen 5 Minuten nach Beginn des Fußballkampfs fest schon schlapp machen, sodass wir nicht mehr zurücklaufen können, wenn es darum geht, am Strafraum zu verteidigen, um das mal so in einem solchen Bild zu brauchen. Wir sollen nicht schlapp machen, sondern wir sollen geistlich auch Kondition haben. Über lange Strecken. Das Ausharren und wir sollen nicht wie die Jammerlappen aussehen, sondern durch die Ermunterung der Schriften. Ermunterung heißt Mut machen. Hab Mut. Wird schon gut gehen. Und so wie ich das gehört habe von dem Tobias, hat auch in seiner Not Zuversicht gehabt. Wir fühlen da ja so mit. Wir denken immer an unseren Wolfram, das haben wir ja auch erlebt. Ne? Und dann Mut zu fassen. Da muss ich wirklich sagen, da hat mich der Mut, meine Tochter hat es selber ermutigt. Ich war manchmal kaputter als sie. Sie hat da wirklich in einer Weise ihren Mann gestanden. Das war schon schön. Auch so als familiäres Ereignis. Und das Wort Gottes will uns Mut machen. Auch in Bezug auf deine Mutter, Johanna. Will uns Mut machen. Gott lässt uns nicht. Deswegen sollen wir die Bibel kennen. Und wenn man die Bibel kennt, da gibt es ja so viele Geschichten. So viele Geschichten, die wirklich mutmachend sind. Nur mal so eine Kleinigkeit ist für mich eine ganz wichtige Geschichte gewesen. Als der Paulus nach Rom gebracht wird, politischer Häftling. Dann kommen sie dann endlich in Italien an, nachdem sie, wer weiß was, gelebt hat. Und dann heißt es uns, als er kamen ihm die Brüder bis Appii Forum entgegen. Da sagt, als er die Brüder sah, fasste er Mut. Das ist doch ein tolles Stück. Fasste er Mut. Der hat sicher auch seine Gedanken gehabt. Wie wird es mir gehen? Kriege ich gleich einen Prozess oder sitze ich erst noch ein paar Jahre in Untersuchungshaft oder was? Fasste er Mut. Das können wir an der Schrift erleben. Wir dürfen es natürlich auch im Umgang der Geschwister miterleben. Zur Ermunterung der Schriften. Ja, das soll das Thema sein. Und diese Schrift, die hat neben anderen Dingen noch einige ganz wichtige Eigenschaften. Sie hilft uns, das Gegenwärtige verstehen. Das können wir im Petrusbrief lesen, das können wir an anderen Stellen lesen. Und das können wir, wenn uns die Augen geöffnet sind, auch selber erkennen in der Schrift im Alten Testament. Und sagt, ja, das sind ja Verhältnisse wie in unserer Zeit. Wir lesen zum Beispiel im Moment Kalenderblättchen, da geht es um den Propheten Amos. Ja, wenn man das so liest, da sagt der Schreiber selbst, das sind Verhältnisse wie heute. Gottlosigkeit gepaart mit materiellem Wohlstand. Das ist ja grob gesagt, ist das unsere Zeit. Gottlosigkeit und materieller Wohlstand. Ob das lange anhält, das wissen wir nicht. Können wir auch überlassen, denn wir können ja mutig sein, wir können Vertrauen haben, das können wir Gott überlassen, es ist mit unserer Macht nicht getan. Dazu zunächst einmal, was ich dann auch erlebt habe, das hat was mit der persönlichen Betroffenheit zu tun. Ich habe in den letzten Monaten ja Chroniker und Könige gelesen und wirklich auch mit viel Gewinn. Ich habe wirklich für mein Leben so vieles begriffen. Zum Beispiel, da wollen wir mal mit anfangen. Warum holt David die Bundeslade zurück in die Stadt Davids, wie es da heißt, nach Jerusalem. Warum holt er die zurück? Die Geschichte mit der Bundeslade ist ja eine hochinteressante Geschichte von ihrem Anfang bis zum Ende, von den Söhnen Elis, die sagen, ja, wir kommen mit den Philistern nicht zurecht, aber wenn wir die Bundeslade nehmen und tragen sie in die Schlacht, dann werden die Philister fliehen. War nicht so. Die Philister, nach dem ersten Schreck, haben sie sich erholt und dann haben sie die Israeliten geschlagen. Und die Bundeslade ging weg. Die Geschichte fängt so an und hört bei David auf und der holt sie zurück. Mit großem Gepränge. Warum hat er das gemacht? Hast du da so unter der Hand so eine Antwort? Wollen wir mal sehen, ob wir die Antwort finden. Wir brauchen aber nur daran zu denken, was war denn in der Bundeslade? Es war in der Bundeslade die Tafeln des Gesetzes mit den 10 Geboten. Die waren unter anderem darin. Wir wollen nicht näher darauf eingehen. Das finden wir, diese Einholung der Bundeslade in 2. Samuel 6, Vers 7. Aus Zeitgründen möchte ich das so nicht vorlesen. Aber wir können hier erkennen, kurz zusammengefasst, David wusste, was er tat. Wir sagen ja ganz schnell, kennen wir von Jugend an, David ein Mann nach dem Herzen Gottes. Obwohl er auch viele schlimme Sachen gemacht hat. Mann nach dem Herzen Gottes. Warum hat David das getan? Und das hängt, wenn ich das so richtig sehe, eben mit diesen, auch mit diesen 12 Tafeln des Gesetzes zusammen. Und David war sich zutiefst bewusst, dass diese Bundeslade in die Mitte des Volkes Israel gehörte. Und zwar geografisch, könnte man sagen, nach Jerusalem dann, aber auch geistig in die Mitte Israels. Denn was war denn Israel? Es war doch ein Volk wie jedes andere. Was war das Besondere? Das Besondere war, dass ihnen von Abraham her geoffenbart wurde, dass es nur ein Gott gibt, der dem Abraham seine Verheißungen gegeben hat und auch seine Weisungen, die der befolgt hat, die Verheißungen, die darin bestanden, ich werde dich zu einer großen Nation machen. Und die verschlungenen Wege, die dazu führen, dass Israel eine große Nation wird, die kennen wir auch so in groben Zügen mindestens. Und das Entscheidende ist hier, dass dieses Volk dann in der Fremdlingschaft in Ägypten, da leben alle Brüder Josefs noch, die kommen da an mit ihren großen Familien. Und bringen den Jakob auch noch mit. Und da wächst Israel ja, zu einem Volk heran. Das kann man da eigentlich noch nicht so richtig sagen. Was ist da los? Sie haben auch gar nicht so viel Zeit, übereinander nachzudenken. Müssen Ziegel brennen. Wurden ja versklavt, ausgebeutet. Bis dann Mose kommt und sagt, Gott hat euch nicht vergessen. Holt es aus dem Land heraus und führt es, sagt er, dahin, wo Gott verheißen hat, wo wir wohnen sollen. Das ist das Land Kanaan, das daraus 40 Jahre werden und alles Mögliche an Ereignissen dem Volk Israel passieren. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist am Sinai. Da offenbart sich Gott dem Mose noch auf dem Berg Sinai und er gibt dem Volk das Gesetz, die 10 Gebote. Und von da an wird aus dem Volk Israel eigentlich erst ein Volk. Denn jetzt hat es ein Zentrum, eine Mitte, einen Orientierungspunkt. Jetzt können sie fragen, was sagt Gott? Und es kommen ja noch eine ganze Reihe Gesetze dazu, die aber aus diesem Kern der 10 Gebote abgeleitet sind. Irgendwie können wir nicht drauf eingehen. Das ist die Mitte des Volkes. Und bis dahin ist es ein Volk. Ja, Warum erzähle ich das? Es gibt in unserer Zeit ein geschreckliches Gerede in den Massenmedien, vor allen Dingen im Fernsehen, in den Propagandasendern, kann man schon fast sagen, wo dann von den Werten der Aufklärung gesprochen wird, die es zu verteidigen gilt. Und wer weiß was alles, und danach müssen wir unser Leben ausrichten. Das sind interessierte Kreise, die das so reden. Was hat denn die sogenannte Aufklärung, die so vor 300-400 Jahren stattfand, an besonderen Werten gebracht? Wenn man das genau sieht, eigentlich nichts. Die Gesetze, die sind älter. Und die Diskussion war so intensiv, dass man hier in Deutschland sagt, ja, das Grundgesetz ist den Werten der Aufklärung und so weiter verpflichtet und so weiter, bis dann der Verfassungsrichter Böckenförde, habt ihr vielleicht den Namen schon mal gehört, inzwischen längst pensioniert, längst noch nicht, so lange ist er noch nicht her, Böckenförde, der Verfassungsrichter, mal öffentlich gemacht hat, das ist auch in einem Buch, glaube ich, niedergeschrieben, hat auch in manchen Presseorganen gestanden, dass die Gesetze, die Rechte, diese Prinzipien, nach denen sich zum Beispiel das deutsche Grundgesetz regelt, keine Werte der Aufklärung sind. Das sind Gesetze, meinetwegen die Würde des Menschen ist unantastbar. Das sind Gesetze, die hat Gott dem Volk Israel gegeben. Die sind also, wie man das heute modern nennt, vorstaatlich. Diese Gesetze, diese Regeln, diese Prinzipien sind den Menschen gegeben worden, bevor es überhaupt einen Staat gab. Denn Israel am Sinai war noch kein Staat. Es war ein Volk, aber es kriegte die Gesetze. Und das ist in unserer Zeit eine schlimme Sache, dass man zum Beispiel diese Frage, die Würde des Menschen ist unantastbar, kann man aus der Aufklärung nicht ableiten. Kann man überhaupt nicht ableiten. Sie hängt mit der Geschöpflichkeit des Menschen zusammen. Sie hängt damit zusammen, dass Gott den Menschen, dass wir glauben, dass Gott den Menschen geschaffen hat, in seinem Bilde, und daraus ist abzuleiten, dass wir vor dem Menschenbild große Ehrfurcht haben müssen. Und das ist in das Prinzip hineingegangen. Natürlich auch die Erfahrung, dass sich zum Beispiel Hitler Deutschland in einer Weise vergangen hat an diesem Menschenbild, wie es wirklich schlimmer fast nicht mehr sein konnte. Obwohl es auch noch andere schlimme Dinge gibt. Das heißt, das ist angetastet worden. Deswegen haben doch die Väter unserer Verfassung gesagt, das muss an den Anfang und das kann auch mit Mehrheitsbeschluss nicht beseitigt werden. Da war noch so ein Gedanke der Buße daran. Und so gibt es viele, viele andere Dinge. Das zum Beispiel, bleiben wir mal ruhig bei der Menschenwürde. Das hat mich auch sehr bewegt. Im Laufe dieses Jahres hatten wir zu tun mit einem englischen Parlamentsabgeordneten, der die Sklaverei dann abgeschafft hat. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Wie heißt der noch? William Wilberforce. War ein Sohn aus gutem Hause, sehr wohlhabend, wurde dann noch Parlamentsabgeordneter. Der hat sich so richtig, richtig bekehrt. Richtig bekehrt. Und dieses Bekenntnis gelebt. Und in seinem Leben hat er dafür gewirkt, dass die Sklaverei aus Prinzip, aus christlichem Gewissen abgeschafft werden muss. Und das war ein jahrelanger Kampf. Ein jahrelanger Kampf. Und Gott hat ihm einen großen Verbündeten gegeben. Das war der englische Minister, Premierminister William Pitt, auch ein sehr, sehr berühmter Mann. Und ich habe da mal was drüber gelesen, habe da erst mal gemerkt, wie kompliziert das war. Aber dieser William Wilberforce hat aus seinem christlichen Gewissen heraus dann es geschafft, dass die Sklaverei in England verboten wurde, der Sklavenhandel von Afrika nach Amerika verboten wurde. Der ist dann von anderen Staaten umgangen worden, das steht aber auf einem anderen Blatt. Er ist abgeschafft. Das ist mit den christlichen Prinzipien nicht vereinbar. Und da muss man auch mal ganz deutlich sagen, das war kein Marxist, das war kein Aufklärer, der sich da, das war kein Gottloser, der sich für die Abschaffung der Sklaverei eingesetzt haben, sondern es waren vom Glauben erfüllte Menschen, die das getan haben. Und jetzt kommen wir zurück zu dieser Frage. Warum hat David die Bundeslade zurückgeholt? Weil David, kurz gefasst die Antwort, meines Erachtens die Antwort ist, David hatte in seinem Herzen zutiefst begriffen, dass Gottes Autorität in der Mitte des Volkes wohnen muss. Und das muss auch seinen Ausdruck finden. Hier, ihr Israeliten, ob ihr nun euch von Issachar ableitet oder von Gad oder Judah, Benjamin, Sebulon und wer weiß was sonst, sondern das ist der Maßstab, an dem gemessen wird. Das soll das Zentrum sein. Singen wir auch in einem Lied, nicht? Jesus sei das Zentrum. Jesus sei das Zentrum. Das sollte für uns das Zentrum sein und für ein christliches Volk eigentlich das Zentrum. Und so ist es in der Kirchengeschichte dann also so gewesen, dass diese christlichen Prinzipien in vieler Hinsicht dann doch die ganze europäische Kultur auch geprägt haben. Und das hält den Staat zusammen. Wir erleben an vielen Stellen in unserer Zeit die Fragen, dass diese Dinge zur Disposition gestellt werden. Wenn wir zum Beispiel an die Sterbehilfe denken. Haben wir das Recht, als Menschen einen anderen vom Leben zum Tode zu verhelfen? Ich habe mal als Student einen Film gesehen, aus der Nazizeit, der war von Goebbels angeregt worden. Mit bekannten Schauspielern, die es hinterher nicht mehr gesehen haben. Da ging es um Sterbehilfe. Da ging es um Sterbehilfe, da hat dann ein Mann seine unheilbar kranke Frau mit Hilfe einer Giftspritze dann ums Leben gebracht. Der wurde dann angeklagt und der Film ergriff dann eindeutig Partei für den Mann. Und er sagt, er hat was Gutes getan und so weiter. Und kurze Zeit nach 1933 rauchten in Hadamar in Hessen und auch an anderen Orten Schornsteine, in denen unheilbar Kranke verbrannt wurden, die von Ärzten abgespritzt worden. Die Nationalsozialisten hatten schon gesetzlich die Dinge so geregelt, dass das geschah. Sterbehilfe. Da redet interessanterweise heute niemand von diesem schlimmen Vorbild. Wenn es um diese Frage geht, achtet mal darauf. Da kommt kein Verweis auf Goebbels und Hadamar und die anderen Krankenhäuser. Der Pastor Bodelschwing in Bethel, der hat gesagt, ich mache das nicht. Und die Nazis haben sich nicht getraut, nach Bethel einzudringen. Da sieht man, was eine christliche Statur bewirken mag. Der Mann hatte Mut und hat gesagt, nee, kommt nicht in Frage. Da sehen wir, dass diese Gesetze doch sehr tief im Menschen drin sind. Man kann auch sagen, sie liegen zu einem großen Teil in der Geschöpflichkeit des Menschen. Es kommen natürlich andere Dinge hinzu, die mit dem Glauben an Gott, mit der Offenbarung Gottes zu tun haben. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Bunte Steine zum Beispiel, wie der Reinhard in der ersten Stunde ja darauf hingewiesen hat. Viele glauben ja heute an bunte Steine, legen die hier hin und da hin und so weiter. Nicht? Das sind auch Götter. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist die große Tat, David. Und wenn der Mann nach dem Herzen Gottes war, dann war er bestimmt deshalb auch ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er die Autorität dieses Jehova Gottes in Israel ganz stark nach vorne gebracht hat. Das war bei Saul nicht der Fall. Bei Saul erleben wir ja so einen Abfall hinterher, ging ja auch die Hexe von Endor zu befragen. Das ist ja auch modern geworden. David hat das getan. Er hat wirklich vom Anfang seines Lebens bis zum Ende seines Lebens den Herrn wirklich die Ehre gegeben, bei allen Mängeln, die es gab. Und so ist es denn dazu gekommen, dass er diese Bundeslade nach Jerusalem bringen könnte. Sehr interessant, auch da nochmal zu lesen, lehrreich zu lesen, wie dann der Ussa versucht, die stürzende Lade zu stützen und dabei getötet wird von einem Engel. Da erschrickt David und hat die erst einmal da stehen lassen. Und erst später, nachdem er hörte, dass das Haus Obed-Edoms durch Gott so gesegnet war, hat er sich gefreut und hat gesagt, Gott zürnt nicht mehr. Und dann hat er sie nach Jerusalem geholt. Auch eine wunderbare Geschichte, wie der Mann auch lernfähig ist. Das ist für uns als Christen auch sehr wichtig. Wir sind nicht perfekt. Wir machen viel Mist in unserem Leben. Aber wir sollten lernfähig sein. Lernfähig unter der Autorität Gottes. Und so kommt David also dazu, diesen Gottesglauben zu verankern. Und das gipfelt in dem Tempelbau, den sein Sohn durchführt. Gott weiß, David, du bist nicht die richtige Autorität für solch eine Herrlichkeit. Du hast zu viel Blut an Fingern. Wird ja auch mal gesagt. Und der Bruch Ussa, muss ich noch nachtragen. Ich verstehe ihn auch so als eine Botschaft an David, die heißt, nimm mich nicht leicht. Auch unser Gott ist ein verzehrend Feuer. Ich lasse nicht alles durchgehen. Das ist auch sehr wichtig, dass Gott gerecht ist, und zum Wesen Gottes. Er wird sein Wesen aufgeben, wenn er ungerecht wäre. Ich lasse nicht mit mir machen, was ihr wollt. Heute wird ja alles irgendwie so hinmanipuliert. Auch das Gottesbild. Ach ja, was ist der Liebe und so weiter und so weiter. Gott ist Liebe. Aber er freut sich nicht mit der Ungerechtigkeit. Und so hat Israel unter David, dem Mann Gottes, und unter seinem Sohn, der in überwiegend auch ein Mann Gottes gewesen ist, eine gute Zeit gehabt, aber eine segensreiche Zeit. Danach fällt das auseinander. Und Jerobeam wird König der 12 Stämme, die also Juda und Benjamin auf der einen Seite, die anderen 10 Stämme auf der anderen. Sie erwählen sich Jerobeam, einen begabten Führer des Volkes, war auch ein Werkzeug Gottes. Aber was tut dieser Jerobeam nun? Das muss ich ja sagen, wenn ich jetzt über diese 10 Stämme regiere, was man durchaus auch als Strafe Gottes sehen muss für die Gottlosigkeiten, die sich beim alten Salomo eingeschlichen hatten über die Frauen, die alle ja in irgendeinem verschwiegenen Zimmer noch irgendwo einen kleinen Götzen stehen hatten. Ne? Was muss ich Jerobeam jetzt fragen? Wie soll das denn gehen? Und dazu lesen wir, was in 1. Könige 12 Da heißt es in Vers 25. Und Jerobeam baute Sichem, auf dem Gebirge Ephraim aus und wohnte darin. Das war praktisch dann die Hauptstadt. Ne? Und von dort zog er fort und baute Phnuel aus. Und dann, und Jerobeam sprach in seinem Herzen, jetzt wird das Königtum an das Haus David zurückkommen. Wenn dieses Volk hinaufzieht, um im Haus des Herrn in Jerusalem Schlachtopfer zuzubereiten, dann wird sich das Herz dieses Volkes zu ihrem Herrn zurückwenden, zu Rehabiam, dem König von Juda. Mich aber werden sie erschlagen und sich zu Rehabiam, dem König von Juda, zurückwenden. So beschloss denn der König, zwei goldene Kälber anzufertigen. Zum Volk aber sagte er, es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzugehen. Siehe da, Israel, deine Götter, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und er stellte das eine in Bethel auf und das andere gab er nach Dan. Das ist also ganz im Norden. Diese Sache aber wurde zur Sünde und das Volk zog vor dem einen her bis nach Dan. Und sogar auch baute er die Höhentümer aus, das brauchen wir jetzt aber gar nicht. Das ist übrigens auch eine sehr moderne, hat eine hohe Modernität, das, was hier gesagt wird. Hier wird nämlich unterschieden zwischen dem, was Jerobeam dachte in seinem Köpfchen hier oben und dem, was er ins Fernsehen gebracht hat. Zwischen den wirklichen Antrieben und den veröffentlichten Antrieben. Woraus man erkennen kann, dass man ganz vorsichtig sein muss bei Politikern, ob sie das wirklich meinen, was sie sagen. Oder ob es das ist, was sie veröffentlichen und in Wirklichkeit was ganz anderes wollen. Ich hatte immer für meine Schüler, wenn das Thema Nationalsozialismus dran war, der Hitler hat mal, ich war 92, bei einer Volksbefragung Propaganda gemacht, wer Frieden will, wählt Hitler. Wer Frieden will, wählt Hitler. Die Welt ist nicht besser geworden. Ja, der Obama wurde von 250.000 Menschen in Berlin begrüßt, hat gesagt, er wird Guantanamo abschaffen. Was ist passiert? Hier können wir direkt den Vers gut gebrauchen aus 1. Johannes 4, Vers 1. Johannesbrief, ziemlich am Schluss, also der Bibel. Hier sind wir ja ziemlich am Anfang. Da heißt es, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Und so weiter. Prüft die Geister. Und prüfen ist oft eine mühselige Angelegenheit, dass man wirklich fragt, stimmt das denn überhaupt? Da muss man sich vielleicht sachkundig machen. Prüft die Geister. Das gilt nicht nur im Geistlichen, das gilt in allen Bereichen. Prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind. Und wenn wir hier nach Jerobeam jetzt kommen, nur ganz kurz, die Zeit reicht längst nicht, um alle Einzelheiten hier zu erwähnen. War der Gedanke in Wirklichkeit, wenn ich kein geistliches Zentrum in Israel habe, wo auch immer, dann wird mir die Bevölkerung davonlaufen und eines Tages bin ich König ohne Volk. Sie gehen nämlich nach Jerusalem. Sie sind das gewöhnt und bringen dort Lob und Dank und feiern das Laubhüttenfest und dies und das. Anders ausgedrückt, Jerobeam war ein kluger Mann, der merkte, wir haben kein geistliches Zentrum. Wir haben kein kulturelles Zentrum, würde man heute sagen. Das geht auf die Dauer nicht gut. Es ging ihm darum, nur darum, sein persönliches Königtum zu sichern. Und dem Volk sagt er, siehe Israel, deine Götter, die dich aus dem Land herausgeführt haben. Mich aber werden sie, und er sagt zu sich selbst, wenn das nicht passiert, dann werden sie mich irgendwann totschlagen. Und dann werden die Israeliten auch wieder nach Jerusalem gehen. Und der König von Juda wird auch wieder König von Israel sein. Das wollte er verhindern. Und er sagte ihnen, der Weg ist zu weit. Hier habt ihr eure Götter, das goldene Kalb. Kennt ihr ja schon. damals in Sinai, ne? Kennt ihr. Irgendwie unterschwellig war das so im Volk da. Darin erkennt sich das wieder. Ne? Der Tanz um das goldene Kalb ist ja sozusagen zum Inbegriff, auch in der heutigen Zeit, zum Inbegriff für den Tanz um die materiellen Dinge des Lebens geworden. Und er stellt das hin, Stier. War auch ein Fruchtbarkeitssymbol, spielt aber jetzt keine Rolle. Das Entscheidende ist, dass Jerobeam wirklich eine geistliche Entzweiung nach Israel hineinbringt. Eine geistliche Entzweiung. Da Jerusalem, hier Bethel. Er hatte auch Bethel gewählt. Bethel hatte ja eine geistliche Tradition. Kann man auch gut lesen. Lese ich im Moment gerade, wo Jakob da auf der Flucht ist vor Esau. Und dann erscheint ihm Gott auf der Himmelsleiter. Und dann sagt er, was, wo bin ich gelandet hier in der Wüste? Das ist ein Ort Gottes. Und er nannte das Haus Bethel, Haus Gottes, und stellte einen Stein auf. Dann, als er wieder zurückkommt mit seiner Familie, da ziehen sie hinauf nach Bethel und Jakob weiß sofort, Bethel ist ein besonderer Ort. Und was sagt er seinen Frauen und seinen Kindern? Tut die fremden Götter hinweg. Er wusste, was ich gehörte. Und Jerobeam wusste auch, was er tat, als er Bethel wählte. Er sagte, naja, da haben wir ja so eine gewisse traditionelle Anknüpfungspunkt. Und wir können sicher davon ausgehen, dass viele Israeliten dahin gezogen sind. Vor allen Dingen denen, die das gleichgültig waren. Immer nur anbeten, alles dasselbe. Es gab auch welche, natürlich jetzt ganz genau auf der Gegenseite, die sagten, natürlich ziehen wir jedes Jahr nach Jerusalem. Das ist unser Gott. Und es waren nicht wenige, die in Israel so überzeugt waren, so glaubten und so handelten. Die hat Elia nicht mehr gesehen hinterher, als diese ständigen Kämpfe da mit Ahab waren und der Isebel, die den Astarte-Kult so implementieren wird in Israel. Ja, das. Und dann gibt es ja dieses schreckliche Erleben mit den Baalspriestern. Elia ist ganz niedergedrückt und dann sagt ihm Gott unter dem Dombe, lieber Elia, ich habe mir in Israel vorbehalten, 7000 Mann, glaube ich. 7000, die ihr Knie nicht vor dem Baal gebeugt hatte. Das ist dieser Überrest in Israel. Gott sieht sie. Elia hat sie nicht mehr gesehen. Elisa hinterher schon. Das kann man sehen. Und zwischen diesen beiden Extremen, totale Weltlichkeit, totale Götzendienst und Festhalten am Gott Israels, da gab es wahrscheinlich auch noch ein ganzes Spektrum. Die sagten noch, wir ziehen diesmal nach Bethel, nächstes Jahr können wir ja nochmal nach Jerusalem ziehen und so weiter. Da wird dann alles schön vereinert. Das ist so in unserer Zeit der Fall. Aber in diesem Zusammenhang, oh, Zeit ist schon wieder um. Wollen wir das nochmal im Neuen Testament festhalten? Da sagt der Herr den Jüngern einmal, ein Haus, das wieder sich selbst entzweit ist, zerfällt. Niemand kann zwei Herren dienen. Dieses Wischiwaschi, was sich so abzeichnet in Israel, das ist ja ein moderner Zug. Ja, das kriegen wir ja jeden Tag im Fernsehen und in Zeitungen. Wir leben alle friedlich miteinander und die Kölner singen, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Das ist unsere Zeit. Das ist unsere Zeit. Der Herr sagt, ein Haus, das wieder sich selbst entzweit ist, hat keinen Bestand. Und das ist auch, was viele, auch Konservative, will ich mal sagen, Politiker oder Gelehrte oder was auch was es auch sein mag für Menschen, die jedenfalls einen gewissen Überblick haben, dass sie einen Anlass zu großer Sorge haben, dass nämlich so wie Israel seine Identität verliert. Denn sie waren eigentlich nur deshalb Israel, weil sie das Israel Gottes waren. Dann sind sie mal zum Baalsdienst gegangen, zum Astarte und dahin. So zerfiel Israel. Und das ist auch mein Lesen bei 1. Könige mir so deutlich geworden. Das ist nicht so ein Niedergang, ein Untergang Israels gewesen, wo mit Getöse ein prächtiger Bau zusammenstürzt, sondern das hat mehr so von politischer Verwesung an sich. Jeder tat, was recht war in seinen Augen, wie unter in der Zeit der Richter. Und jetzt ist es eigentlich so, dass Israel sich so auflöst, einfach so auflöst. Es hat keine Identität mehr. Es gibt da noch Christen, zum Beispiel in Nazareth, nicht Christen, Israeliten, gläubige Israeliten in Nazareth und in Galiläa überhaupt. Dazwischen gibt es ganz Gottlose und das löst sich so auf. Und wenn dann die Assyrer kommen, 720 vor Christus, das ist so, die tippen das nur an und dann bricht das Reich so zusammen. Das passiert mit einem Volk, das seine Identität verloren hat. So bricht es zusammen. Und das dürfen wir uns auch heute ins Stammbuch schreiben, wo moralische Orientierungslosigkeit sich breit macht, auf breitester Ebene. Da fragt sich doch jeder nur noch, was geht mich das an, was der andere macht? Ich habe doch nur mit mir zu tun. Und das löst sich so auf, wie ein Bauwerk, das keinen Mörtel mehr hat. Und das ist schon schlimm. Das ist schlimm. Weil die Menschen als Geschöpfe Gottes eigentlich das, was Gott ihnen als Geschöpfe mitgegeben hat, zum Beispiel die Familie, ja, dass sich Eltern um ihre Kinder kümmern, das ist ja auch nicht mehr so simpel. Wenn sie das nicht mehr beachten, dann kann das nicht gut gehen. Es gibt natürlich immer solche Tiefen und Höhen. Wie es weitergeht, wissen wir nicht. Wir müssen da und dürfen voller Vertrauen sein in Bezug auf alles Zukünftige, was geschieht. Und Petrus bringt das am Schluss auch mal auf so einen sehr guten, einfachen Satz. 1. Petrus 2, Vers 17, da heißt es mal, fürchtet Gott und ehret den König. In dieser Reihenfolge und in dem, das gilt auch für uns. Gottesfurcht, wenn keine Gottesfurcht mehr da ist, dann ist es schlimm. Das war das Ernsteste, was meine Mutter uns Kindern sagen konnte. Wenn es mal ganz schlimm war. Kinder, habt ihr noch eine Spur von Gottesfurcht? Wie konntet ihr das tun? Oder so denken. Ich kann nur sagen, das ging mir wirklich durch Mark und Bein, wenn sie das sagt. Das hatte ich nicht gerne, wenn sie das sagte. Und das stimmt ja auch. Wenn keine Gottesfurcht mehr da ist, das ist schlimm. Und ehret den König. Natürlich sollen wir den staatlichen Gesetzen gehorsam sein und so weiter und so weiter. Das fängt bei der Vorfahrtsregelung an. Aber das fürchtet Gott steht an der ersten Stelle. Das ist für uns wichtig. Und das sollten wir auch nicht verlassen zu unserem Segen. Amen.